Samstagsuni im Wintersemester 2015/2016. Der Isenheimer Altar. Werk und Wirkung. Vierter Vortrag. Professor Dr. Achim Auenhammer. Der Isenheimer Altar in der Literatur der klassischen Moderne.
Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Günther, für deine allzu freundliche Einleitung. Es geht um den Isenheimer Altar in der Literatur der klassischen Moderne. Das ist ziemlich dunkel, ja? Gibt es einen Kompromiss?
Versuch ihn zu finden.
Ja? Ich kann schon beginnen, meine Damen und Herren. Der Isenheimer Altar, wie Sie vielleicht wissen, in der ersten Reihe finden Sie guten Platz, inspirierte maßgeblich die Malerei der klassischen Moderne. Namhafte Expressionisten wie Max Beckmann, Paul Klee, Ludwig Meidner und... Geht so? Ja. Ja, das ist... ja. Also... Es geht schon, glaube ich. Ja, jetzt wird es von selbst heller? Ja. Kurz, meine Damen und Herren, jetzt ist die Frage, soll ich beginnen? Ja. Sozusagen in dem Wechselspiel des Lichtes zeigen sich vielleicht auch die Kontrastfaszination für den Isenheimer Altar der klassischen Moderne. Aber so direkt wollte ich das gar nicht illustrieren. Wie gesagt, die bedeutenden Maler des Expressionismus, Max Beckmann, Paul Klee, Ludwig Meidner, August Macke, orientierten sich am Isenheimer Altar, vor allem auch an der Karlsruher Kreuzigung. Otto Dix, und er ist durchaus repräsentativ für den Expressionismus, zählte Grünewald ausdrücklich zu seinen Lehrern. Grünewalds Einfluss auf die Dichtung der klassischen Moderne ist dagegen weniger bekannt. Die intermedialen Bezüge, das heißt die produktive Spannung und Wechselbeziehung zwischen verschiedenen Medien, wie in unserem Falle der Transposition eines Werks der bildenden Kunst in die Literatur, zählt zu den wichtigsten Forschungsgebieten der sogenannten Komparatistik. Die Skala solcher intermedialen Bezüge reicht von beiläufigen Kunstzitaten über Bildbeschreibungen und Bildbesprechungen in einem literarischen Werk bis hin zu eigenständigen Bilderzählungen, wo also ein Bild der Anlass für eine Erzählung gibt, oder sogenannten Bildgedichten, also Gedichte auf Kunstwerke. Allerdings variieren diese Wechselbeziehungen und ästhetischen Qualitäten dieses sogenannten kontaktnehmenden Mediums und des kontaktgebenden Mediums, um in der etwas forcierten Terminologie der Intermedialitätstheorie zu bleiben. Die Bandbreite reicht von der bloßen Wiedergabe des Bildinhalts über Texte, welche die Spannung zwischen Betrachter und Bild reflektieren oder den Dialog mit dem Künstler suchen, bis hin zu Gebilden, die das Kunstwerk im neuen sprachlichen Gewand assimilieren, ja regelrecht absorbieren. Entsprechend vielfältig sind auch die Poetisierungen des Isenheimer Altars in der klassischen Moderne und wie Günther. Es wird immer besser so, ja. Ja, ja. Ich glaube, so kann man nachher auch die Texte... Ja. Ja. Man darf sich nicht zu früh freuen, das lernt man auch in der klassischen Moderne. Also nochmal die Zeit, so grosso modo 1890 bis vielleicht 1930. Die Rezeption, die literarische Rezeption des Isenheimer Altars in der klassischen Moderne lässt sich in zwei Phasen einteilen, nämlich in die Phase oder Zeit 1890 bis 1918 und 1918 bis 1940. Und beide Phasen haben nämlich sehr distinkte, ganz spezifische Anlässe, deswegen kann man sie so präzise datieren. Auslöser der ersten Phase ist die Grünewald-Entdeckung durch den französisch-niederländischen Schriftsteller Joris Karl Uysmans, oder wenn Sie ihn niederländisch aussprechen möchten, Uysmans. Wir kommen nachher noch auf ihn zu sprechen. Dessen intensive Bildbeschreibungen wirken als regelrechte Gründungstexte für die erste poetische Rezeption des Isenheimer Altars in Deutschland, die um 1900 einsetzte und bis 1918 dauerte. Sie beschränkt sich aber auf insgesamt relativ wenig Bildgedichte, die von Oesmanns ekphrastischer Drastik, also von einer Drastik der Bildbeschreibungen ist damit gemeint, von einer regelrechten Kontrastfaszination, die er in Grünewalds Werk fand, und der sogenannten katholischen Erneuerung um 1900 geprägt sind. Die zweite Phase, Auslöser der zweiten Phase, ist die seinerzeit viel beachtete Ausstellung des Isenheimer Altars in der Alten Pinakothek in den Jahren 1918-19. Aus Sicherheitsgründen waren die Bildtafeln gegen Ende des Ersten Weltkriegs nach München verbracht worden und nach ihrer Restaurierung vom November 1918 bis zu ihrem Rücktransport ins französische Colmar im September 1919 dem Publikum gezeigt worden. Diese Ausstellung, man kann sie, glaube ich, in ihrer Bedeutung für Deutschland gar nicht genug überschätzen, diese Ausstellung löste als entscheidende Wegmarke die zweite Phase der deutschen Grünewald-Rezeption aus. Sie erst rückte Grünewald ins kollektive nationale Gedächtnis. Erst durch sie kam es zu einer breiten theologischen, philosophischen und poetischen Auseinandersetzung mit dem bildkünstlerischen Werk Grünewalds. Eine Lichtdruckmappe mit 49 Aufnahmen im Verlag Pieper sorgte dafür, dass der Altar auch nach der Rückgabe an Frankreich im kollektiven nationalen Gedächtnis und populär blieb. Reproduktionen der Kreuzigung hingen nicht nur über den Schreibtischen vieler Theologen, von Paul Tillich, und jetzt können wir testen, ob wir es gut sehen. Nee, dann lieber dunkel, würde ich vorschlagen. Ja, schlafen Sie nicht ein, bitte, aber ich bemühe mich, mein Bestes zu geben, dass ich Sie immer aus dem Schlaf reiße. Ja? Hier haben wir das Arbeitszimmer von Karl Barth, der in Johannes dem Täufer auf Grünewalds Kreuzigungsbild, das, wie Sie sehen hier, sein Arbeitszimmer schmückte, mit seiner in fast unmöglicher Weise zeigenden Hand das Symbol des Predigtamtes sah. Aber auch die ästhetische Elite inspirierte sich an den Reproduktionen, nachdem die Altartafeln wieder in Frankreich waren. So hat Elias Canetti sein Zimmer in der Wiener Hagenberggasse, jetzt muss ich die Dinger nur finden, mit den Lichtdrucken des Isenheimer Altars dekoriert. Und in diesem Zimmer, schreibt er in seiner Autobiografie Die Fackel im Ohr in Wien, ganz unter dem Einfluss von Karl Kraus, in diesem Zimmer habe ich 6 Jahre gewohnt und schrieb hier, sobald die Reproduktionen von Grünewald um mich hingen, die Blendung. Und tatsächlich lässt sich Canettis einziger Roman, Die Blendung, als eine mediale Transposition von Grünewalds Kreuzigung lesen. Die Reproduktionen des Isenheimer Altars waren aber keineswegs erlesen, sondern hingen in vielen bürgerlichen Schlafzimmern über dem Bett. Karfreitagszauber wie Baldur, ein zynischer Nazi, in Fritz von Unruhs Nachkriegsroman Der nie verlor, über seine eigene Zeugung lästert. Unter dieser Hinrichtungsszene wurde Baldurchen gezeugt. Unter diesem von den Dornen in jeder Pore aufgerissenen Fronleichnam. Welche epochale Wende diese Münchner Ausstellung, die in der Literatur meines Erachtens etwas unterschätzt wird, von 1918-19 für die Rezeption des Isenheimer Altars bedeutete, zeigen zahlreiche literarische Reaktionen. Viel mehr als ein nur ästhetisches Erlebnis sah das demoralisierte Publikum im Nachkriegsdeutschland in dem Isenheimer Altar, vor allem in der drastischen Kreuzigung, das eigene Leid gespiegelt, aber auch dessen Aufhebung in einem religiösen Sinnzusammenhang. Viele Berichte spiegeln die oft sprachlose innere Anteilnahme der Betrachter wider. So gingen die Dichterin Claire Goll und ihr damals neuer Freund Rainer Maria Rilke gleich am ersten Tag, ich zitiere, in die Pinakothek, um uns den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald anzusehen. Rilke nahm mich bei der Hand und wir standen reglos vor der Kreuzigung. Selbst Thomas Mann, der sich anfangs noch mit ästhetischen Kategorien des Kolorits und des Kontrasts behilft, gelangt nur zu einer letztlich hilflosen, pauschalen und superlativischen Würdigung, als er im Dezember 1918 die Ausstellung besuchte. Starker Eindruck. Die Farbenfestivität der Madonnenszene geht mir in süßem Geschiller fast etwas zu weit. Das groteske Elend der Kreuzigung wirkt als mächtiger Kontrast. Und jetzt der Schlusssatz, der eigentlich mir zeigt, seine Erschütterung zeigt. Im Ganzen gehören die Bilder zum Stärksten, was mir je vor die Augen gekommen. Nachdem ich nun diesen Anlass dieser zweiten Rezeptionsphase, eben die Münchner Ausstellung des Isenheimer Altars von 1918-19 als wirkungsgeschichtliches Scharnier bereits ein bisschen fast zu ausführlich kommentiert habe, nun die beiden Phasen der deutschen Grünewald-Rezeption in der klassischen Moderne in genauere Betrachtung. Zunächst werde ich also die erste Phase und hier besonders die lange unterschätzte Rolle von Joris Karl Huysmans als Grünewald-Vermittler würdigen und an Bildgedichten von Stefan George und Ricarda Huch erhellen. Danach erläutere ich die zweite Rezeptionsphase überblickshaft und exemplarisch an zwei Gedichtzyklen von Konrad Weiß und Paul Alverdes, beide ein bisschen aus dem Gedächtnis gekommen, aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, um dann mit einem Ausblick bis in die 1940er Jahre mit der Romantrilogie von Leo Weißmantel und einem Grünewald-Gedicht von Johannes R. Becher zu schließen. Also wenn ich später nur noch ein ruhiges Schnarchen höre, werden wir wieder das Licht anmachen und nicht aufhören. Joris Karl Huysmans zählt zu den wichtigsten Repräsentanten des europäischen Ästhetizismus wie des sogenannten Renouveau Catholique. Tatsächlich sind bei Huysmans Moderne und Antimoderne spannungsvoll verschränkt. So begann er seine literarische Karriere als illusionsloser Naturalist, Verehrer Villons und Jünger Émile Zolas. Den naturalistischen Anfängen schloss sich 1884 eine symbolistische Dekade an, die im Roman A Rebours, auf Deutsch gegen den Strich, das ist die Bibel des europäischen Ästhetizismus, sie liegt noch auf dem Nachttisch von Dorian Gray, gipfelte. Sie wurde diese Phase ihrerseits um 1895 mit der religiösen Bekehrung des Dichters von einer katholischen Phase abgelöst. Huysmans Wandel vom Ästheten zum katholischen Dichter kündigt der Roman, Sie sehen das Titelblatt rechts, Là-bas, in deutscher Übersetzung Tief unten, von 1891 an, dessen Held nach der Teilnahme an schwarzen satanischen Messen im dekadenten Paris seinen Lebenssinn schließlich in der Religion findet. Trotz offenkundiger Unterschiede verbinden aber doch diese verschiedenen Phasen, Schaffensphasen bei Huysmans, sprachliche, motivliche und philosophische Gemeinsamkeiten. Und ein leitmotivische Konstante in Huysmans Œuvre bildet seine Verehrung des deutschen Malers Matthias Grünewald. Die erste Kenntnis Grünewalds verdankt Huysmans den Essays eines belgischen Symbolisten namens Émile Verhaeren über Les Gothiques Allemandes oder Le Peintre Matthias Grünewald d'Aschaffenburg. Ihre Lektüre stärkte in Huysmans den Wunsch, die sogenannte, wie er das nannte, primitive Kunst des Nordens besser kennenzulernen. Eine erste Deutschlandreise im Jahre 1888 führte ihn unter anderem nach Kassel, wo ihn Grünewalds Kreuzigung, die heute in Karlsruhe zu finden ist, besonders faszinierte. Dieses Kunsterlebnis, dieses lachenden Christus, wie er meint, vor Erschütterung lachenden Christus, verarbeitet Huysmans im Roman Là-bas. Ein ausführliches Kunstgespräch schildert darin Grünewalds Kreuzigung als ästhetisches Ideal in ihrer Drastik und ungeschminkten Brutalität, wie gesagt, mit diesem erschütternden Lachen des Kruzifixus. Um weitere Werke Grünewalds zu sehen, bereiste Huysmans im September 1903 das Elsass und den deutschen Südwesten. So besuchte er den Isenheimer Altar im Museum Unterlinden in Colmar, in Basel Grünewalds erste Kreuzigung, das Schneewunder in Freiburg und zwei Altarflügel in Frankfurt. Den Isenheimer Altar, Grünewalds Hauptwerk, würdigte Huysmans in einem eigenen Essay, den er in überarbeiteter Form zum ersten Teil der kunsthistorischen Trilogie Trois Primitifs machte. Die Form eines kunstgeschichtlich, kunstkritischen, kulturkritischen, mit fotografischen Reproduktionen illustrierten Essays prägt den Inhalt. Er geht auch auf die dunkle Biografie Grünewalds, auch auf den Forschungsstand an. Vor allem aber wahrt er immer wieder die Distanz des modernen Betrachters, der nicht illusionistisch nachschafft, sondern immer auf die bildkünstlerische Vermittlung hinweist. Schließlich konfrontiert Huysmans Grünewalds Gemälde kunstkritisch mit themengleichen Darstellungen zeitgenössischer Maler, etwa wenn er die Höllenvision in der Versuchung des heiligen Antonius mustert und meint, bei Hieronymus Bosch oder Bruegel sei das noch ingeniöser gelungen. Grünewalds Fantasie ist begrenzter, seine Einbildungsfähigkeit beschränkter, also durchaus mit einer gewissen Reserve. Aber gerade diese Strategie eines kontrastiven Vergleichens, der also die Qualität bestimmter Bilder umso stärker hervortreten lässt, zeigt dann seine Gegenüberstellung der von ihm eher verachteten, wie er sagt, gründlich missglückten Verkündigung in dem Isenheimer Altar mit der Auferstehung. Sie haben oben das französische Original, unten die deutsche Übersetzung, die ich mit Ihrer Zustimmung gleich verlese. Doch wenn uns diese Tafel, und damit meint er die Verkündigung, in unangenehmer Weise verwirrt, so begeistert uns, da sehen Sie dieses kontrastive Verfahren, also etwas schlecht finden, hilft oft, um das andere umso mehr hervorzuheben, so begeistert uns die andere, die tatsächlich herrlich ist, also die Auferstehung, und ich wage es zu sagen, in der Malkunst einzig dasteht. Hier offenbart sich Grünewald als der kühnste Maler, der je gelebt, als erster, der es gewagt, mit der Armut irdischer Farben die Erscheinung des göttlichen Wesens darzustellen, das am Kreuz zeitweilig aufgehoben worden ist und nun beim Verlassen des Grabes dem bloßen Auge sichtbar wieder erscheint. Wir, und damit meint er uns Betrachter, stehen mit ihm, mitten im mystischen Jubel, vor einer aus ihren Verschanzungen herausgeforderten Kunst, die genötigt ist, sich weiter über sie hinauszuwagen, als diesmal irgendein Theologe von ihr hätte verlangen können. Auch wenn Huysmans den Leser in dem kollektiven Wir durch sogenannte Deiktika, also so Zeigeformen wie hier und nun und eine empathetische Vergegenwärtigung uns mit in die Betrachtung einbezieht, die hyperbolische, also ganz übertriebene Vehemenz, mit der hier und am Ende des Essays die Einzigartigkeit Grünewalds betont wird, widerstreitet dann ganz dem kritischen Kontext, hebt also diese Tafel umso mehr heraus und noch mehr sogar als die Kreuzigung, denn nur diese beiden Bilder, Kreuzigung und Auferstehung, können vor Huysmans kritischem Auge bestehen. Bei der Kreuzigung ist es die entsetzliche Verkrampfung der Kinnbacken, die Brutalität der Züge, die durch die entstellende Erschlaffung des Mundes hervortritt. Huysmans sieht in der Kunst ein Reservoir religiöser Erlebnisintensität. Und zwar ist das für ihn fast wichtiger als das ästhetische Interesse. Eine Realpräsenz, wenn ich so sagen darf, des Heiligen, die er, also Huysmans, in der seichten Frömmigkeit und dem devotionalen Kitsch der Gegenwart nicht finden kann. Gerade in seiner aggressiven Moderne und Gegenwartskritik, die betrifft dann auch das arme Colmar, schlägt der Renouveau Katholik zu einer Reaction Katholik um. Nun zur deutschen Rezeption. Das ist nochmal die Ihnen ja längst bekannte Auferstehung. Die Erforschung der deutschen Huysmans-Rezeption konzentrierte sich bislang auf das symbolistische Frühwerk und übersah seine Bedeutung als Vermittler Grünewalds in Deutschland. Huysmans prägte die deutsche Rezeption des Isenheimer Altars, jedenfalls ganz wesentlich bis zu dieser Münchner Ausstellung und wirkte im Grünewald-Kult lange in Deutschland nach, auch noch lange über die Münchner Ausstellung hinaus. Typisch für den durch Huysmans vermittelten Grünewald-Kult in der deutschen Dichtung sind vier Charakteristika, also damit man einigermaßen feststellen kann, dass solche Rezeptionen, literarischen Umsetzungen, Transpositionen des Isenheim-Altars tatsächlich von Huysmans beeinflusst sind, vier Charakteristika. Solche Texte betonen erstens die Einzigartigkeit der Kunst, konzentrieren sich zum anderen wie Huysmans eben auf Kreuzigung und Auferstehung, suchen zum dritten die Passionsrealistik poetisch zu übersetzen und artikulieren zum vierten den, wie das Huysmans mal selbst nannte, supranaturalistischen Überschuss, also den metaphysischen, religiösen Gehalt der Bilder, den supranaturalistischen Überschuss, in dem sie Grünewalds Gemälde zu Medien religiöser Offenbarung stilisieren. Zwei Gedichte als Probe. Das erste ist relativ schwierig, deswegen ist es im besonderen Großdruck. Sollen wir noch mal probieren, das mit mehr Licht zu sehen, oder lassen wir es dabei? Es geht schon, sagen alle. Es war ein kleiner Test, ob Sie schon noch wach sind. Ja? Zu den frühen produktiven Huysmans-Assimilation zählt Stefan Georges Gedicht Colmar, Grünewald. Es stammt aus den Tafeln im Siebenten Ring von 1907. Colmar, Grünewald. Dein Wunderleib erträgt der Henker Klaue, der ungeheuer Huf und ekle Härung sein Lebtag, dass er für ein Nu sich schaue im rosigen Lächeln siegender Verklärung. Hermetische Dichtung, um 1900 nicht so selten, ein kreuzgereimter, wenn wir es so ein bisschen analysieren, und gestatten Sie mir, das gehört so ein bisschen auch zum Handwerkszeug, so eine metrische Analyse, kreuzgereimter vier Zeile aus jambischen Fünfhebern, aber er besteht aus einem einzigen Satz. Der ungenannte Christus aus der Kreuzigung des Isenheimer Altars wird metonymisch, wie man sagt, also nur pars pro toto, ein Teil für das Ganze, dein Wunderleib angeredet. Seine unmenschliche Qual wird in drastischen Metonymien verkürzt, indem die Henkersknechte mit übernatürlichen Wesen zu einer kaum fassbar im Haar alliterierenden teuflischen Dreiheit gruppiert sind. Henker, Huf, also Pferdehuf als Attribut des Teufels mitzudenken, Härung, damit ist eigentlich das Ausgehen der Haare gemeint, ein Archaismus. Sie sind in den Bildtafeln des Isenheimer Altars bildkünstlerisch gar nicht repräsentiert. Da gibt es ja nicht die Geißelung als eine Szene, sondern lassen sich nur indirekt erschließen aus den grässlichen Wundmalen und Verrenkungen der gebrochenen Arme und Füße des Kruzifixus. Doch sie vermögen nicht Christus, sondern nur seinen Leib zu töten, wie das paronomastische Wortspiel mit dem Archaismus Leib, Lebtag für die Zeit des irdischen Lebens unterstreicht. Der futurische Finalsatz, dass er für ein Nu schaue, nimmt die Überwindung des physischen Leids in der metaphysischen Selbstschau der Verklärung vorweg, die im Nu, also in dem Augenblick, ein mystischer Begriff, im Nu der Transfiguration als ein Mysterium dargestellt wird. Diese unregelmäßige Doppelsenkung, man müsste lesen im rosigen, also da kommen zwei unbetonte Silben, er hätte das vermeiden können, indem er das elidiert hätte, rosgen oder so etwas. Durch diese Doppelsenkung, die hebt den Schlussvers ein wenig auch metrisch hervor. Das George die Verklärung als siegende charakterisiert, lässt einen intertextuellen Bezug vermuten, hat doch auch Huysmans, ich zitiere, den wunderbaren Ausdruck des Triumphes in dieser Auferstehung hervorgehoben. Neben Georges scharfer Gegenüberstellung von Kreuzigung und Verklärung spricht die Akzentuierung des Physischen, so kurz dieses Gedicht nur ist, in der Kreuzigung und des Metaphysischen, in der Transfiguration für den Einfluss von Huysmans. Gewiss kannte George die Grünewald-Deutung von Huysmans, weil er doch mit dessen Werk seit seinen Pariser Jahren, er war ja ständiger Gast bei Mallarmé, vertraut. Zu der Reise nach Colmar, die George im Februar 1906 von Freiburg aus eigens unternahm, um dort, wie er in einem Brief schreibt, den unheimlichsten unserer Meister zu sehen, hatte ihn wohl auch sogar Huysmans eben erschienene Studie Trois Primitifs, die Zusammenstellung dieser drei Maler mit Grünewald, angeregt. Auch noch nach 1918, 19, also auch noch nach diesem großen Einschnitt der Münchner Ausstellung, finden sich Bildgedichte, die sich ein bisschen gegen die nationale Vereinnahmung des Isenheimer Altars wehren und ihn im Sinne des Renouveau Catholique vorrangig als religiöses Andachtsbild weiterhin sehen wollen. Dies gilt etwa für Ricarda Huchs Gedicht Der Auferstehende. In der Handschrift heißt es eigentlich Die Auferstehung, merkwürdigerweise. Hier Der Auferstehende von Grünewald, das Ricarda Huch in Kenntnis von Huysmans schrieb. Der Auferstehende von Grünewald. Ist's noch der edle Leib, den wir berührt, der hold sich neigte seinem schwachen Volke? Schon schmilzt, was sterblich war. Den unser Herz noch spürt, entfesselt feuerklar, blitzt er empor in heimatlicher Wolke. Dies ist die Kraft auf seines Vaters Thron, der jäh den Stein zerriss, der ihn gefangen. Kniet hin und betet an. Gott ward der Göttersohn, das Weltall rollt heran, den, der es schuf, die Liebe zu empfangen. Die zwei Strophen in verschränktem Reim bestehen aus je drei fünf- und dreihebigen jambischen Versen, in denen nur der B-Reim, also Volke, Wolke, der die drei Kurzverse rahmt, weiblich kadenziert. Die metrische Form schafft eine Dynamik, ich weiß nicht, ob sie beim Lesen vermitteln konnte, welche die Metamorphose der Transfiguration formal abbildet. Ein lyrisches Wir sucht im Wechsel von Vergangenheits- und Präsensformen mit den Zeitadverbien noch, schon, noch den Status dieses Auferstehenden zu fassen. Die göttliche Identität des menschgewordenen Sohns, der zugleich Gott selbst ist, distanziert die Mitmenschen, die in der zweiten Strophe nicht mehr im Wir, sondern nur noch im Befehl der Anbetung präsent sind. So hat Ricarda Huch Grünewalds Mysterium von Christi Himmelfahrt, ganz wie es Huysmans beschrieben hat, lyrisiert, ohne allerdings auf jegliche ästhetischen Aspekte von Kolorit oder Nebenfiguren einzugehen. Die Wahl des Sujets, nach Huysmans eben das bedeutendste Gemälde des Isenheimer Altars, und die Verengung auf den religiösen Gehalt sprechen dafür, dass hier Huysmans im Hintergrund das Vorbild abgegeben hat. Wir sagten, 1920 bedeutet einen gewissen Einschnitt, oder 1918, 19, also jetzt nicht so ganz präzise bitte nehmen, die Münchner Ausstellung, so können wir auch verkürzt sagen, verändern die Rezeption. Sie sorgt für einen Höhe- und Wendepunkt der deutschen Grünewaldbegeisterung. Die Deutschen, so stellt der Kunstschriftsteller Wilhelm Hausenstein in seiner wirklich bedeutenden und mehrfach aufgelegten Studie Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald, direkt zur Ausstellung München 1919 erschienen. Hier sehen Sie ein Faksimile aus dem Nachlass Hausenstein, der in Marbach im Deutschen Literaturarchiv verwahrt wird, der interessant ist, wie man merkt, wie er an dem Text weitergearbeitet hat. Die Deutschen, ich fasse nochmal zusammen, Sie sehen es aber auch in dem Zitat, stürzten in demselben Augenblick, in dem sie den Krieg verloren hatten, sich auf den Isenheimer Altar wie Verdurstende auf die Quelle des Lebens. Der Altar wurde für die Kriegsgeneration zum kollektiven nationalen Identifikationssymbol. Diese Erfahrung, dafür gibt es wirklich viele, viele Zeugnisse, und ich war jetzt fast in der Gefahr, ein bisschen fast in den Quellen unterzugehen, Diese Erfahrung beschreibt etwa Ernst Toller in seiner Autobiografie »Eine Jugend in Deutschland« in dem Kapitel »Ich will den Krieg vergessen, aber ich kann ihn nicht vergessen. 4 Wochen, 6 Wochen geht es her. Plötzlich hat es mich wieder überfallen. Ich begegne ihm überall. Vor dem Altar des Matthias Grünewald sehe ich durch das Bild den Hexenkessel im Priesterwald. Die zerschossenen, zerfetzten Kameraden, Krüppel begegnen mir auf meinen Wegen. Schwarz verschleierte, vergrämte Frauen. Ach, die Flucht war vergeblich.« Transkrediert bei Toller die Betrachtung des Isenheimer Altars, die Sphäre der Kunst, und löst die Erinnerung an die traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs aus, so hat Hermann Broch in seiner Schlafwandler, der Begriff wurde ja auch in jüngerer Zeit wieder zur Erklärung des Ersten Weltkriegs herangezogen, so hat Hermann Broch in seiner Schlafwandler-Trilogie das Reiz-Reaktionsverhältnis invertiert. Im 3. Teil dieser Roman-Trilogie mit dem Titel Huguenot, oder ist eigentlich ein französischer Name eines Elsässers, ist eigentlich Hagenau und nennt sich dann Huguenot, oder die Sachlichkeit 1918. In diesem Teil erlebt der Held Huguenot, also ein elsässischer Kaufmannssohn, den Krieg im Schützengraben als Realität der überwirklichen Bilder des Isenheimer Altars. Huguenot schlich auf lahmen Beinen zum Eingang des Unterstands, hockte sich dort auf eine Kiste und starrte mit leeren Augen in den feuerwerkartigen Himmel. Das Bild eines in einer Orangewolke gen Himmel auffliegenden Herrn mit erhobener Hand kam ihm wieder vor Augen. Dann erinnerte er sich an Colmar und dass man seine Schulklasse einmal ins Museum geführt und mit Erklärungen gelangweilt hatte. Aber vor dem Bild, das wie ein Altar in der Mitte stand, hatte er sich gefürchtet. Eine Kreuzigung. Und Kreuzigungen liebte er nicht. Und dann geht es weiter. Folterkammer und Unterstand tauchten immer tiefer in die etwas schmutzigen und doch leuchtenden Farben jenes grünewaldschen Altarwerks. Und während draußen im aufzuckenden Orangelicht des Kanonenfeuerwerks und der Leuchtraketen die Äste der nackten Bäume ihre Arme zum Himmel reckten, schwebte ein Mann mit aufgehobener Hand die strahlend aufbrechende Kuppel. Hier löst die Kriegserfahrung, also gerade andersrum als bei Toller, die traumatische Erinnerung an Grünewalds Kreuzigung aus. Gelingt es Huguenot anfangs noch, die Assoziation mit der Darstellung der Auferstehung zu ästhetisieren, so scheitert dies in der Folge. Die Assoziation verselbstständigt sich in Form der personifizierten Äste der nackten Bäume, die zur visionären Wiederholung der lange verdrängten Kreuzigung am Himmel führen, bis sie in eine visionäre Kombination beider Bilder, Kreuzigung und Auferstehung, münden. Das nur 2 Beispiele aus der Vielzahl von Zeugnissen, die es in der deutschen Literatur gibt, für diese Wirkung, die die Ausstellung der Altartafeln in München 1918-19 bewirkt hat. 2 große Gedichtzyklen bezeugen die Faszination, die Grünewald auf eine junge Generation von Autoren ausübten. Der Lyriker Konrad Weiß verfasste um 1919 einen großen Sonettzyklus mit dem Titel »Gesichte des Knechts auf Golgatha«. Bereits einige Monate zuvor hatte er in der katholischen Kulturzeitschrift »Hochland« eine längere kunstkritische Studie vorgelegt, die sich mit antifranzösischem Ressentiment gegen Huysmans Grünewald-Deutung richtete. Weiß teilt mit Huysmans zwar den religiösen Kampf gegen einen saturierten Kulturneutralismus, das ist ein Ausdruck, den Weiß geprägt hat, Kulturneutralismus, und das sieht man im ersten Teil vielleicht des Zitats, relativiert aber Huysmans Verdienste aus nationalem Blickwinkel und aus einem exklusiven Verständnis für den Künstler Grünewald. Ich gehe gleich in die Mitte des Zitats. Aber Huysmans hat nicht das Glück, auch die dauernde Quelle der Verinnerlichung bei Grünewald zu empfinden, die Liebe zu der ganzen jungfräulichen Unmittelbarkeit, die wie eine reine Natur dem Leiden des Lebens und der Erlösung den seligen Ruhepunkt gibt. Diese deutsche gegensätzliche Tiefe fühlte er nicht, wenn er auch in anderer Weise deutsches Wesen in Grünewald deutlich spürte. In seinem zeitgleich entstandenen Sonettzyklus über die Kreuzigung Christi, also mit dem merkwürdigen Titel Gesichte des Knechts auf Golgatha, gibt Weiß eine eigene emphatische Deutung Grünewalds. Auch wenn der Bezug zum Isenheimer Altar nicht explizit markiert ist, sondern hier wirklich absorbiert ist in diesem Zyklus, spricht für den intermedialen Bezug der genau 30 Sonette, ihre Zahl entspricht den Lebensjahren Christi, das Motto. Sie sehen es klein gedruckt, links den Weiß setzt jene Worte voran, die Grünewald Johannes dem Täufer als Inschrift in den Mund gelegt hat. Illum oportet crescere me autem minui. Jene aber muss wachsen, wachsen wie die Sonne auf Christus bezogen, ich aber abnehmen. Ein Zitat aus dem Johannesevangelium 3,30. Doch gehen die hermetischen Sonette von Konrad Weiß, die von der Forschung bislang übergangen wurden, nicht in bloßen Bildbeschreibungen auf. Schon die Sprecherinstanz der Rollengedichte, wer ist dieser Knecht auf Golgatha, lässt sich nur schwer identifizieren. Damit kann, und das ist bei einigen Sonetten sogar wahrscheinlich, Christus selbst, aber auch der Künstler Grünewald und der moderne, gläubige Zeitgenosse Konrad Weiß gemeint sein, der über die Andacht vor dem Kunstwerk zum neuen Menschen werden möchte oder wird. Ein Knecht Gottes wird nur, wer sich angesichts der Kreuzigung selbst vom alten Adam befreit, mit dem Willen, ein neuer Mensch zu werden. So der theologische Bezug des Sonettzyklus zum Isenheimer Altar und dem nach Weiß darin vorgestellten Mysterium, gerade in den mittleren Achsensonetten des Zyklus, in den Sonetten 15 und 16. In Sonett 15 spricht das lyrische Ich als gläubiger Christ, welcher die Inschrift des Isenheimer Altars zitiert und sie sich zum Vorsatz nimmt. Hochschwierige Texte, muss ich sagen. Konrad Weiß, ein katholischer Lyriker, von vielen hochgeschätzt, aber ganz, ganz schwierige Lyrik. Ob sie Ihnen zusagt, können Sie vielleicht nach dem Gedicht 15 und 16 selbst entscheiden. Jener muss wachsen, ich an ihm abnehmen, damit auch ich getrocknet im Geblüt das Zeugnis werde, welches aus mir schied, sein Blutgewand der Menschheit muss mich zähmen. So schlägt das Zeugnis um den blassen Schemen, dass, eh der Sinn des Wortes noch verglüht, die Endgestalt des Menschen aus mir tritt. Ich schaue sie und muss das Opfer lähmen. Denn ich bin auch das nahtlos leise Kleid, kann mir nur Mutterwillens Spielraum geben. Die Mutter litt und hat in Furcht gedient, mir gab sie alles, hier geschah kein Neid. So ich dir über, auch ein Biblizismus, ehe wuchs dein Leben, bin einer Mutter, ganz gegebenes Kind. Religiöse, geistliche Lyrik der Moderne, das ist ein schwieriges Thema. Wirklich im buchstäblichen Sinne. Die beiden Quartette geben die Anschauung des Gläubigen im Angesicht des Kruzifixus wieder und gelten dem neuen Menschen, den es aus sich selbst heraus, ich glaube, das ist sozusagen auch fast ganz wörtlich zu nehmen, herauszuschaffen gilt. Dagegen bringt das Sextett retrospektiv die typologische Entsprechung dieser Verklärung, etwas aus sich selbst heraus zeugen, schaffen, vor. Der Menschgeborene erinnert sich seiner Geburt. Bilder und Wendungen stammen aus dem Neuen Testament. So sehe ich auch in dem nahtlos leisen Kleid nicht nur eine Allusion auf das nahtlose Gewand Christi, sondern auch auf die Charakterisierung etwa des neuen Adam in Galater 3, 27, 28, sie haben Jesum Christum angezogen, also buchstäblich sozusagen in der Kleidmetaphorik. Und das ist vielleicht Ihnen bekannt in Goethes schöner Umdichtung. Und jene himmlischen Gestalten, die fragen nicht nach Mann und Weib. Und jetzt kommt es, und keine Kleider, keine Falten umgeben den verklärten Leib. Also so vielleicht für das Sextett als eine biblische Referenz. Wie prekär eine eindeutige Zuschreibung der Sprecherinstanz bei Konrad Weiß ist, zeigt auch das Folgesonett. Es sind, und damit lassen wir es dann auch, nur die beiden Scharniersonette, wie gesagt, dieses Zyklus Nummer 16. Es variiert sichtlich die sieben letzten Worte Christi in einem Soliloquium, also in einem Selbstgespräch. Den variierten Christus-Zitaten, also es ist vollbracht, ist eines von diesen sieben letzten Worten. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ein anderes. Diesen variierten Christus-Zitaten inseriert sind die Reaktionen dieses Knechts auf Golgatha, in dem der Künstler Grünewald und das Dichter-Ich aufgehoben sind. Das der Martyrium und Sterben anhand dieser letzten Worte mit und nachvollzieht. Ich sage vielleicht nur die erste Strophe, schwer zu lesen, weil es sozusagen immer diese Worte als Zitat hat und dann eine Art Selbstkommentar dieses Sprechers. Vater, verzeih, und ich kann es fassen. Verzeih den Unwissenden, was sie tun. Wahrlich, ich sage dir, auch du wirst ruhen im Paradiese, Paradies, und ich muss nicht erblassen. Wir lassen es dabei, meine Damen und Herren, mit den beiden Mittelsonetten des Zyklus wollte ich vielleicht ihr nur vor Augen führen, ein Zeugnis einer ganz eigenständigen Rezeption des Isenheimer Altars, einer sehr ernsthaften Rezeption, wie eigenständig Konrad Weiß den Isenheimer Altar dichterisch anverwandelt und theologisch ausgedeutet hat. Einen zweiten Zyklus möchte ich Ihnen noch präsentieren heute. Von Paul Alverdes, Erzähler und Lyriker. Er hat 1919 einen Gedichtzyklus auf Matthias Grünewald verfasst. Auch hier, ich habe mir mal den Nachlass angeschaut, die handschriftlichen Entwürfe verwahrt auch hier das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Es sind 6 formal ganz verschiedene Gedichte, die Alverdes im Untertitel Fragmente einer Sonate nennt. Veröffentlicht hat er sie zuerst in der Gedichtsammlung Die Nördlichen, Berlin 1922. Diese musikalische Gattungsbezeichnung, Fragmente einer Sonate, verleiht dem Zyklus einen zusätzlichen intermedialen Aspekt, der zwar auf die zusammenhängende Struktur dieser 6 Gedichte verweist, zugleich aber in der Kennzeichnung Fragment die Selektivität und Unabgeschlossenheit benennt. Die 6 Gedichte des Zyklus Matthias Grünewald sind, auch wenn der Name des Künstlers in den Gedichten nie genannt wird, eine Hommage an Grünewald. Sie gliedern sich wie der Eröffnungssatz einer klassischen Sonate in 3 Teile: Exposition, Durchführung und Reprise. 2 Künstlergedichte, die Grünewald einmal in daktylischen Strophen, es ist in dem Gedicht Anrufung, dann eher frei rhythmisch in dem Gedicht Werk, als prometheischen Künstler apostrophieren, bilden die Exposition. Diesen beiden Gedichten folgt ein, wir können auch sagen, lyrisches Triptychon auf den Isenheimer Altar, das der Durchführung entspricht. Poetisiert werden erstens das mittlere Wandelbild, also das Engelskonzert und die Mutter Gottes, mit dem Gedicht Madonna. Zweitens das Mittelbild des geschlossenen Retabels, den Kreuzestod. Und drittens den rechten Flügel des zweiten Wandelbilds, die Auferstehung. Der Reprise der Sonate würde dann entsprechend das 6. Gedicht mit dem Titel Verklärung. Es richtet sich erneut an Grünewald, der zum Künder des tausendjährigen seltsamen Herzens deines Volkes verklärt wird. Also schon so auch ein bisschen eine nationale Sinngebung als deutscher Künstler. Alverdes imaginiert Grünewald im Himmel inmitten von Sphärenmusik und Gottvater. Zwei Gedichte mit Ihrer Zustimmung und Blick auf die Uhr werde ich Ihnen genauer vorführen. Das erste Gedicht, Anrufung. All unsere fressende Not, unsere schütternde Pein, zwangst du auf Gottes Gebot glühenden Formen ein. Alle blutende Qual, alle Verzückung und Lust, bargest du Flammen zumal in der brennenden Brust. Was du auch kindlich geglaubt, Steine bot es, nicht Brot. Antlitz gebeugt in den Staub, wimmernd lagst du im Kot. Alle Lästerung schrie, alle Flüche dein Mund, alle Verzweiflung spie, Ekel geschüttelt dein Schlund. Da erscholl dir der Ruf, Diener sollst du mir sein, ewig lebt, was dich schuf, wandle das Gift mir in Wein. Und du neigest die Stirn, Demut und Wille zugleich, und dein zuckendes Hirn ahnte das kommende Reich. Da die 6 kreuzgereimten Strophen, Sie wissen, ich bin Metriker, aus je 4 daktylisch-trochäischen Versen mit durchgängig männlicher Kadenz bestehen, das war es auch schon, eignet ihnen ein eher stockender Rhythmus. Zwar sind die Verse 3 und 4 immer durch ein Enjambement verbunden, also man liest sie dann zusammen, doch stellen die Verse 1 und 2 jeweils kleine metrische und syntaktische Einheiten dar. Das Gedicht gliedert sich in 3 Teile zu je 2 Strophen. Im ersten Teil, den Strophen 1 und 2, leitet das lyrische Wir seine Wahlverwandtschaft mit dem apostrophierten Künstler aus der gemeinsamen Erfahrung einer großen Not ab, betont die fortdauernde Aktualität durch 5 Präsenzpartizipien und unterstreicht die Schaffenskraft des Künstlers durch die prometheische Feuermetaphorik. Der zweite Teil, die Strophen 3 und 4, erläutert die Wahlverwandtschaft des lyrischen Wir und Du, in dem die Krise des Künstlers ausgemalt wird. Vielleicht parallel zu den Kriegserfahrungen dieses jungen Dichters, der als schwer Verwundeter aus dem Ersten Weltkrieg, Alverdes meine ich jetzt, zurückkehrte. Die Affinität erinnert fast an Wilhelm Hausensteins Beschreibung, wie sehr die Deutschen nach dem verlorenen Krieg sich im Isenheimer Altar wieder erkannten und fanden. Denn auch das lyrische Du war in seinem Glauben, so malt es dieses Gedicht aus, der Verzweiflung nah. Und der dritte Teil schildert dann, eingeleitet durch dieses temporale Da als Einschnitt, die Berufung des Künstlers als einen göttlichen Auftrag, Gift, merkwürdiger Ausdruck, in Wein zu verwandeln. Die Schlussstrophe zeigt, wie der inspirierte Künstler, ja, wir müssen sagen, eine Art Seherkünstler und Prophet wirkt, indem er seine Ahnung des kommenden Reichs zu Papier bringt. Hier bleibt vage offen, ob damit nur eine religiöse oder sogar auch eine politische Utopie, vielleicht im Sinne von Stefan Georges neuem Reich, gemeint ist. Alverdes überhöht den Seherkünstler auch dadurch, dass er ihn der Christusfigur annähert. Dies zeigt besonders die fast blasphemische Analogie zur Transsubstantiation des Abendmahls. Wird dort Wein in Blut verwandelt, so verwandelt der Künstler Gift in Wein. Ein zweites Gedicht, wie gesagt, ich werde das etwas kursorisch übergehen, heißt zwar, wie Sie sehen, Werk, aber ist ein Gedicht eigentlich nur auf Grünewald bezogen. Hier wird der Künstler metaphorisch überhöht. Wir haben einen Verszähler, sodass Sie vielleicht, wenn ich jetzt die Zahlen nenne, direkt darauf Bezug nehmen können, ohne dass ich es jetzt verlesen muss. Hier wird der Künstler gefeiert, wie ein Riese verbildlich in den Versen 11 bis 18, der mit beiden Füßen zwar auf der Erde steht, aber mit den Händen in die Sterne greift. Zudem verbindet er die Jahreszeiten Frühling und Herbst, und sein Schaffen wird, analog zu Dantes Divina Commedia, als Gang durch das Grauen der Hölle bis zu visionären Unendlichkeiten geschildert. Vers 25, 26 rühmt Grünewalds Begabung, nämlich die Begabung, Gegensätze zu synthetisieren. Und da kommt dieser schöne Vers, einte dein schaffender Arm. Wie Sie wissen, sind ja bei allen Selbstporträts von Malern, ist die Hand, der Arm, das entscheidende Symbol. Ja? Es gibt ja sogar ein Konvexbild, ein berühmtes Selbstporträt von Parmigianino, wo die Hand zu sehen ist. Hier ist es auch der Zentralvers. Einte dein schaffender Arm, wenn Sie den sehen. Denn die harmonisierende Kraft Grünewalds, die dieser Vers ausdrückt, zeigt sich dann, wie wir das sagen in Gedichten, oder ist dann mimetisch abgebildet, nämlich dass ab Vers 26 die zuvor oft uneinheitliche Silbenzahl der Verse zunehmend reguliert wird, nur noch zwischen 4 und 6 Silben schwankt und von da an sich auch die wenigstens ungeraden Verse bis zum Ende des Gedichts reimen. Vorher ist das Gedicht reimlos und wenn es heißt, einte dein schaffender Arm, sehen Sie, reimen sich die ungeraden Verse. Mit dem zentralen Bild dieser künstlerisch tätigen Hände, die es auch in Vers 14 gibt, doch deine Hände griffen empor, kommt dann nochmal das abschließende Reimpaar, das den Realismus des visionären Künstlers betont, der Schoß geboren, seine Herkunft und die Hände der Mutter nicht vergessen hat. Sicher eine Anspielung auf die verzweifelt verschlungenen Hände der Mutter Gottes. Überhaupt hat wieder auch Alverdes in diesem Gedicht den Künstler dem Erlöser angenähert, der von einer Jungfrau geboren, gelitten und zwischen Himmel und Erde buchstäblich vermittelt hat. Dann kommen 3 Gedichte der Durchführung. Da haben Sie dieses Madonnenbild, wo auch die Hände ein bisschen erwähnt sind, mit einem einzigen Enchantement in der Mitte des Gedichts. Deiner Hände Melodie wiegt das Licht der dunklen Erde. Schönes Paradoxon für Christus, hier der Mensch geworden. Es sind die 3 Stationen. Ich gehe gleich weiter. Das Engelskonzert könnte man vielleicht mit als Anspielung drin sehen, aber wir sehen die Bilder, Bildbeschreibungen lösen sich auch hier sehr. Auch in der Kreuzigung, wir haben jetzt mal nebeneinander gestellt, den bildkünstlerischen Anlass, die Kreuzigung. Sind diese Bilder so merkwürdig oder wirkt es nur für mich so? Ist ja brutal, rotstichig. Ja, ja, aber gut, liegt am Kabel, nicht an mir jedenfalls. Ja, gut. Hier sehen Sie in der Kreuzigung auch hier ein apokalyptisches Schlussbild. Da nehmen Sie es bitte nur als Anregung, ja, damit Sie wissen noch mal, was gemeint ist. Jetzt nicht so sehr auf die Abbildung. Ein apokalyptisches Schlussbild in der Schlussstrophe, mit Blitzen in Wolken gemeißelte Tat, es bersten die Tempel, Weltwende naht. Das ist ja gar nicht in dem Bild präsent, sondern an die Bibel gestützt. Und Sie sehen, wie hier Alverde sich eigentlich löst direkt von dem Isenheimer Altar, ihn benutzt, um gewissermaßen in einem eigenen Mysterium nochmal die 3 Stationen, Menschwerdung Christi, Kreuzigung und nun auch noch die Auferstehung nachzufinden, fast in einer Art Litanei, die er hier selig mit dieser Wiederholung aufgreift, bis zum Kreuzestod, die dann in der im Vers 10 gipfelt, selig, denn er ist erlöst. Und dann kommt ein zweiter Teil, Vers 11 bis 18, der knüpft dann eng an Grünewalds Darstellung an, indem er Bildelemente zitiert, Wächter, Feuerstrom, Flammenleib, sie aber ganz eigenständig dynamisiert. So stellt Alverdes die Auferstehung als ein künftiges Geschehen dar, kenntlich an dem Hilfsverb wird, das zu den Verben sprengen und brausen gehört. Es ist ein langer Satzbogen, der gewissermaßen die Himmelfahrt Christi mimetisch abbildet. Von den Grabesengen bis zu den Sternenheeren und deutlich über die Bildvorlage hinausgeht. Das Schlussgedicht, die Verklärung ist, und das kann ich somit kurz zusammenfassen, eigentlich wieder eine Überblendung, wie es die ersten Gedichte zeigten, von Christus und Grünewald. Das bestrebt eigentlich dieser Zyklus. Also es geht Alverdes in diesem Zyklus mehr um Grünewald als eigentlich den Isenheimer Altar. Der Isenheimer Altar wird eigentlich biografisch ausgedeutet. Und damit sind wir beim Schlussteil meines Vortrags, nämlich zur nachfolgenden späteren Grünewald-Rezeption mit einem Überblick, Ausblick. Sie haben es schon gemerkt, sie hebt immer stärker auf den Künstler Grünewald ab. Die deutsche Rezeption, können wir sagen, wird immer mehr zu einer nationalen Künstlerlegende, deren Leitmedium nun immer weniger die Lyrik wird, sondern eher das Musiktheater, wie in Paul Hindemiths Matisse der Maler 1933, 38. Und vor allem werden nun Erzähltexte strukturell dominant, Bild- und Künstlererzählungen. Wir haben mal zusammengestellt eine Liste von solchen Grünewald-Erzählungen, die Ihnen zeigt, einfach wie in den 30er und 40er Jahren Grünewald nun zu einem Romanhelden wird. Obwohl wir biografisch fast gar nichts wissen, wird nun aufgrund der Bilder die Figur Grünewald als ein deutscher Renaissance-Künstler, der gewissermaßen diese Eigenrenaissance verbürgen soll, stilisiert. Ich möchte vielleicht einen Blick auf den letzten Dichter werfen, Leo Weißmantel, der eine Trilogie geschrieben hat, den Matthias Niethardt-Roman aus drei Teilen, die Sie hier an der Tafel oder an der Wand sehen, zusammengesetzt. Dem gebührt doch eine gewisse Eigenständigkeit. Hierin psychologisiert Weißmantel das bildkünstlerische Schaffen Grünewalds eigenständig und beleiht die poetische Deutungstradition des Renouveau-Katholik. Also er führt eigentlich beide Rezeptionen zusammen, beide Phasen. Also die erste, Usmans, den sehr katholischen, den Christus der Armen, wenn ich so sagen darf, nochmal den ganz ernsten religiösen Gehalt des Isenheimer Altars, mit der nationalen Sinngebung nach der Münchner Ausstellung. Das wird hier eigentlich bei Weißmantel zusammengeführt. In seiner Beschreibung, wie der Isenheimer Altar, besonders die Kreuzigung, entsteht, kombiniert er zwei Dinge. Grünewald, so in Weißmantels Roman, malt die Kreuzigung des Isenheimer Altars im Angesicht eines todkranken Aussätzigen, der vor ihm ist, sozusagen sein Modell, aber zugleich auch unter den Eindruck der Offenbarung der heiligen Brigitta, die ihm eine Sünderin vorliest. Also er malt, als er dieses kranke Modell, todkranke Modell vor sich hat und hört die Visionen der heiligen Brigitta. Unter dem sinnlichen Eindruck dieser Golgatha-Vision und des Todkranken gestaltet Weißmantels Grünewald unwillkürlich den Kruzifixus. Gestatten Sie mir, dass ich das noch vorlese. Seine eigenen Augen warfen das Bild des Grausens, das er soeben an jenem Sterbenden dort wahrgenommen hatte, so wie Sterne Lichter ausstrahlen, hin auf die Tafel des Gekreuzigten. Da hing der gleiche schwerenbedeckte Leib, grün und blau zerschlagen, wie vom Aussatz zerfressen. Einen Augenblick sah er das, er taumelte, ein Grauen erschütterte sein ganzes Dasein. Er malte, das Bild wuchs auf unter der Berührung des Pinsels, als erschiene es Stück um Stück vor den schreitenden Füßen des Meisters, der ihm nachdränge und es aus dem Jenseits in diese Welt herniederhole. Es war, als sei jetzt die Jungfrau Maria selbst zugegen in der Werkstätte, denn es waren ihre Worte, die im Raume zitternd daherschritten und vom bitteren Leiden und Sterben ihres Sohnes erzählten. Mit Grünewalds eben doppelter Inspirationsquelle, dem Aussätzigen, also wirklich dem realen Todkranken, und der heiligen Vision, die ihm verlesen wird und die sich bei ihm aber auch eine eigene Realität gewinnt, verbürgt Weißmantel die realistisch-metaphysische Doppelheit der Kreuzigung, der Realpräsenz des Heiligen in der realistischen Kunst, so möchte ich das nennen. Das produktionsästhetische Programm Weißmantels knüpft unverkennbar an Huysmans Supranaturalismus an, also der Kunstreligion des Renouveau-Katholik. Zwar gewinnt der Isenheimer Altar bei Weißmantel den Rang einer Augenkommunion, doch verbürgt diese Zuschreibung mehr der Künstler als sein Kunstwerk. Noch ein Gedicht von Becher und dann sind wir auf der Zielgeraden. Ja? Dann wird's Licht wieder angemacht, es tut mir leid. Ja? Dass die Stilisierung Grünewalds zum unbedingten Künstler, und das ist ja etwas, was auch noch in unsere Betrachtung des Isenheimer Altars nachwirkt, ob wir das jetzt genau gelesen haben oder nicht, aber sozusagen in dem kollektiven Gedächtnis doch präsent ist, dass die Stilisierung Grünewalds zum unbedingten Künstler, in welcher das Kunstwerk hinter seine Inspiration, hinter seinen Schaffenszwang zurücktreten, das bestimmte nicht nur die nationale und vielleicht manchmal auch nationalistische Deutung des Isenheimer Altars in den 30er und 40er Jahren, sondern begegnet auch bei kritischen und exilierten Autoren, wie ein Sonett von Johannes R. Becher zeigt. Er hat es wohl im Moskauer Exil, das ja nun auch nicht gerade das große Glück war, verfasst und als Rollengedicht Grünewald in den Mund gelegt. Da, Entschuldigung, wir hatten es schon. Grünewald. Und wir sehen die Drastik von Huysmans fast noch einmal wieder. Wie sich das Blut bis in die Augen presst und sich die Arme aus den Schultern renken. Die Haut hängt schlaff, von Todesangst durchnässt. Es zerrt der Schmerz in Sehnen und Gelenken. Ich muss sie malen, diese große Last. Ein Höllenreich ist über uns errichtet, von keinem Schein von oben her belichtet. So lebt der Mensch, geduckt, sich selbst verhasst. Ich muss sie malen, diese Finsternis. Es geht die Erde mitten durch ein Riss und aus dem Abgrund kommt Geheul und Winseln. Ein grüner Flor von Licht, ein wenig Schimmer, wie Spur von blödem Lächeln, das noch immer Erlösung hofft und winziges Sterneblinzeln. Gehört schon zu Bechers besseren Gedichten auch. Es präsentiert die Krise des Künstlers, doch bei der Darstellung des Gekreuzigten. Das erste Quartett ruft das physische Martyrium des geschundenen Jesus vor. Das innere Auge, ausgerenkte Schultern, durchnässte Haut. Schon Huysmans hat sie als Charakteristika von Grünewalds Realismus hervorgehoben. Das zweite Quartett und erste Terzett erklären die bildkünstlerische Darstellung als ein Schaffenszwang. Ich muss sie malen. Er kann nicht anders. Die Vorstellung physischen Leidens wird zum Antrieb künstlerischer Arbeit im Dienste der Menschheit, da der Schmerzensmann eben nicht in religiöse Distanz gerückt, sondern eben zum Sinnbild der gequälten Menschheit, natürlich mit deutlicher Anspielung auf das Dritte Reich der Nazis, humanisiert wird. So lebt der Mensch. Wie Huysmans betont auch Becher die kühne Vertikale zwischen eben, wie er das nennt, dem Höllenreich über uns, das hier eben eine klare politische Dimension erhält, und dem Abgrund, deutet aber das kompositorische Prinzip existenziell um. Doch erhält die metaphysische Finsternis im Vergleich der Spur von blödem Lächeln doch ein Hoffnungsschimmer. Freilich wird diese Erlösungshoffnung als falscher Trost entlarvt. Trotz Bechers marxistischer Verdiesseitigung von Grünewalds Kruzifixus, die Drastik des geschundenen Leibs, die Finsternis und schwache Erlösungshoffnung, ja sogar das Lächeln des Messias im Starrkrampf, das Huysmans als erster erkannte, rücken Bechers Grünewald-Sonett doch noch immer, auch so sehr er sich davon absetzen würde, in die Tradition von Huysmans Grünewald-Kult. Und jetzt das Fazit, und es ist nicht lange. Unser Überblick hat gezeigt, hoffe ich, wie Joris Karl Huysmans aus Grünewalds religiöser Kunst seinen Supranaturalismus als ästhetisches Programm schöpfte und poetisch erprobte. Der Supranaturalismus des Renouveau Catholique kombiniert in einer ganz merkwürdigen Mischung eben Naturalismus und Mystik, ist aber in seiner Extravaganz trotz des unschönen Sujets maßgeblich vom Ästhetizismus geprägt. Die Drastik der Passion richtet sich gegen den saturierten Bürger. Der Christus der Armen wird gegen die banale Moderne mobilisiert. In dem Huysmans Grüne Wald naturalistische Leidensmystik als ein überzeitliches Reservoir religiöser Erfahrung entdeckte und literarisch nachahmte, hat er wesentlich zur Popularität Grünewalds in Deutschland beigetragen. Die deutsche Rezeption, die eben, wie wir gesehen haben, nach der Münchner Ausstellung mit Macht und einer kollektiven Identifikation einsetzte, knüpfte zwar an Huysmans Supranaturalismus an, nationalisierte ihn aber und verschob ihn immer stärker sukzessive auf den Künstler, also vom Altar auf den Künstler Grünewald. Mit Grünewald wurde eine deutsche Eigenrenaissance verbürgt, deren drastischer Realismus zugleich in eine vorweisende Tradition zum Expressionismus gerückt wurde. Dieses Zusammenspiel einer national tingierten Synthese von Antimoderne und Moderne dauerte bis in die 30er Jahre fort. Während nationalsozialistische Autoren Grünewald ausschließlich als Vertreter einer deutschen Kunst sahen, stilisierten auch Exilschriftsteller wie Johannes R. Becher, das war unser letztes Beispiel, aber auch Erika und Klaus Mann zum Repräsentanten eines anderen, dieses Buch The Other Germany, eines anderen, besseren Deutschland, von dem sie die Überwindung des Nationalsozialismus erwarteten. Wie nach dem Zweiten Weltkrieg Grünewalds Isenheimer Altar noch bis in die Gegenwart literarisch in Bildgedichten, Kunst und Musik verarbeitet wurde, das erfahren Sie im neuen Jahr im Vortrag von Werner Frick. Ich danke Ihnen heute für Ihre Geduld, auch im Dunklen auszuharren und Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute. Danke. Applaus